Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt der Heiligen Schrift für den letzten Sonntag nach Epiphanias steht im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, im vierten Kapitel in den Versen 6 bis 10 und 16 bis 18. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir sehen, nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Einer meiner Schulfreunde aus meiner Zeit am humanistischen Gymnasium, Albrecht-Dürer-Gymnasium in Hagen, erzählte uns seinerzeit den staunenden Mitschülern folgende Begebenheit. Eine alte Dame war in ihr Geldinstitut gegangen, bei dem sie ihr Geld aufgegeben hatte, um sich beraten zu lassen. Sie musste lange warten und dann wurde sie auch noch sehr von oben herab behandelt. Man nahm sie dort einfach nicht als Kundin ernst. Schließlich sagte sie zu dem Angestellten des Geldinstituts, bitte zahlen Sie mir mein Geld aus. Dieser Angestellte, Sie können sich das vorstellen, wurde plötzlich blass und zugleich sehr sanft. Wollen Sie das wirklich? Überlegen Sie doch mal, Sie können Ihr Geld doch bei uns gut anlegen. Aber nein, die Frau bestand jetzt darauf, ihr Geld ausgezahlt zu bekommen. Dazu musste dann eigens ein Geldtransporter angefordert werden. Denn es handelte sich um mehrere hunderttausend D-Mark und die hatte man da auch nicht einfach so liegen in diesem Geldinstitut. Es verging viel Zeit. Und schließlich bekam dann die alte Dame ihren hohen sechsstelligen Betrag in großen Scheinen ausbezahlt. Da hielt sie eine große Plastiktüte auf und die Scheine wanderten dort hinein. Nun, in dieser nicht ganz neuen, schon oft gebrauchten Plastiktüte trug sie ihr Geld durch die Stadt Hagen. Ihr Schatz, ein wahres Vermögen, war in eine unscheinbare, wertlose und hässliche Verpackung eingepackt. Und sollte irgendein Dieb Ausschau gehalten haben nach Beute, diese gebrauchte Plastiktüte der alten Dame hätte wohl keiner haben wollen. Was soll da schon Wertvolles drin sein? So trug die alte Dame ihr ganzes beträchtliches Vermögen völlig unbehelligt durch die Fußgängerzone der Stadt Hagen zu einem anderen Geldinstitut, dem sie ihr Geld nun anvertrauen wollte. Die Angestellten dort haben nicht schlecht gestaunt. Was für einen Schatz die alte Dame in ihrer unscheinbaren Plastiktüte da in ihr Geldinstitut gebracht hatte. Soweit dieses Ereignis, von dem mir mein Schulfreund damals erzählt hat. Der Apostel Paulus spricht in unserem Abschnitt der Heiligen Schrift auch von einem Schatz in vergänglicher Verpackung. Und so lasst uns nun zunächst einen Blick auf die vergängliche Verpackung werfen, dann auf den unvergänglichen Schatz und schließlich auf die Frage, wie denn beides, ewiger Schatz und vergängliche Verpackung, eigentlich zusammengehören. Nun also der erste Schritt, die vergängliche Verpackung. Wir haben uns ja weitgehend daran gewöhnt, alles ist dem Verfall preisgegeben. Viele Produkte, die wir kaufen, sind auf eine begrenzte Haltbarkeit ausgelegt. Bei vielen LED-Lampen ist auf der Verpackung aufgedruckt, wie oft man die Lampe ein- und ausschalten kann und auch wie lange sie insgesamt brennen müsste. Manche Lampen geben schon etwas früher auf, andere haben dann eine etwas längere Lebensdauer. Irgendwann ist aber dann Schluss. Dann muss die Lampe ausgewechselt werden. Und so ist es mit den Gütern des täglichen Lebens. Da kann man bestenfalls darauf achten, Qualität zu kaufen. Etwas, was möglichst lange hält, was solide ist. Aber auch darauf achten viele Menschen nicht mehr. Unsere Gesellschaft ist nicht nur von Schnäppchenjägern durchsetzt, sondern auch zur Wegwerfgesellschaft geworden. Warum reparieren, wenn noch genug da ist? Schließlich sollen wir ja auch immer weiter konsumieren. Und so gibt es inzwischen manche Produkte, die so gerade die Zeit der Gewährleistung überstehen und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit kaputt gehen. Dann zahlt nicht der Handel, sondern der Kunde für das neue Produkt. Aber alle Vergänglichkeit hat ja auch manche guten Seiten. Sehen wir es also nochmal von der anderen Seite. Der Gefängnisinsasse freut sich, wenn er die Strafe abgesessen hat. Und so mancher Schüler ersehnt das Ende der Schulzeit als Beginn der großen Freiheit. Was sagt Gott eigentlich zu dieser vergänglichen Welt? Denn nicht nur von uns Menschen hergestellte Produkte haben diese Zeit des Nutzens und des Verfalls. Gott hat in unsere Schöpfung so viel Kreativität und Genialität gelegt. Und der Prophet Jesaja fragt, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie die Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Gott, unser Schöpfer, weiß um unsere Hinfälligkeit, auch um unsere Vergänglichkeit. Aber Gott nimmt diese Geschöpflichkeit auch in dieser Form, in der gefallenen Welt, ernst. Und Jesus weist in der Bergpredigt darauf hin, wie viel Sorgen sich Menschen um diese vergänglichen Dinge des alltäglichen Lebens machen. Und er fragt, warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen auch nicht. Und ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Und dann fährt Jesus fort und sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und er schließt mit der Aufforderung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Selbst König Salomo, der weiseste und sicher auch einer der prunkvollsten Könige Israels, war in all seiner Pracht, all seinem Reichtum nicht so schön gekleidet wie die Blumen, die Gott so kunstvoll entworfen und geschaffen hat. Ist Gott ein Liebhaber schöner, aber vergänglicher Wesen? Offenbar schon. Aber im Unterschied zu manchen Zeitgenossen, denen vergängliche Dinge und Wesen alles bedeuten, blickt Gott nicht nur auf eine dem Vergehen verfallene Welt. Es wird Zeit für den zweiten Schritt, für die ewigen Schätze. Sind Sie ein Freund oder eine Freundin der Zahlen, der Mathematik und ihr verwandte Anwendungsgebiete? Da teilen sich ja so ein bisschen die Meinungen seit der Schulzeit, nicht wahr? 2 + 3 = 5. Und das Schöne ist ja, das gilt unabhängig davon, wann und wo wir leben. Das ist ewig gültig. Es gilt auch unabhängig von allen Veranschaulichungen, mit denen wir das mal gelernt haben. Etwa 2 Äpfeln und 3 Birnen = 5 Obststücke. Irgendwann wird es dann schwer mit solchen konkreten Beispielen. Die Mathematik funktioniert aber Gott sei Dank auch ohne sie. Aber nicht nur die Mathematik hat es mit ewigen Wahrheiten zu tun. Gottes Welt, ja dieser Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, wie die Bibel sagt, das ist die ewige Welt. Und genauso wie er ist es auch sein Wort, das ewigen Bestand hat. Manche haben es sicher schon erwartet und ersehnt, Jesaja 40 geht ja noch weiter. Nicht nur von der Vergänglichkeit ist hier die Rede. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Durch alle Zeiten hindurch, durch Kriege, Hungersnöte, auch durch große Aufbrüche und Erweckungen, aber auch Zeiten der Dürre, der Abwendung vieler Menschen vom Glauben, hat Gottes Wort Bestand. Es gilt. Und es gilt und ist beständig mehr als alles, was wir Menschen in Stein meißeln können, was dann aber doch irgendwann verwittert und vergeht. Gott hat die Ewigkeit geschaffen, so wie wir es mit Mose in Psalm 90 beten. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Der ewige Gott ist nicht nur Herr über den Raum seiner Schöpfung und über seine Geschöpfe. Er ist auch der Herr über die Zeit. Und das sprengt unsere Vorstellungskraft. Wir brauchen immer diese Verbindung von Zeitlichem und Ewigen, um einen Zugang zur Welt Gottes zu bekommen. Und darum nun ein dritter Schritt, ein ewiger Schatz in vergänglicher Verpackung. Ein ewiger Schatz in vergänglicher Verpackung, so ist es mit Gottes Handeln in unserer Welt. Wir Menschen jedoch denken, Gott müsste in dieser Welt etwas ganz Großes tun, etwas Wunderbares tun, um aus der Ewigkeit zu kommen. Aber das ist doch dann ganz anders, wie Gott handelt, als wir es vielleicht meinen und erwarten. Und ich möchte das an einigen Beispielen deutlich machen. Gott erwählt aus den Nationen, aus den Völkern ein ganz kleines, ein unscheinbares Volk, das Volk Israel. Und es ist sicher nicht das wichtigste Volk dieser Welt aufgrund irgendwelcher Leistungen oder Erfolge. Nein, in seiner freien Wahl hat der ewige Gott Israel erwählt. Und ein weiteres Beispiel sehen wir, wenn Gott in die Welt kommt. Noch vor kurzem haben wir Weihnachten gefeiert. Und machen wir uns eigentlich klar, was da passiert? Gott kommt zu uns, Gott ist bei uns, mit uns, Immanuel. Er wird in Bethlehem ein kleines Kind, das in einem Stall zur Welt kommt. Nein, es ist nicht der Königspalast, von dem man meinen könnte, ja, das ist das Größte aller vergänglichen Dinge, ja, schon dem Ewigen ganz nah. Nein, er kommt weit abgeschlagen vom Ewigen in einer Futterkrippe im Stall zur Welt. Er kommt nicht mit hohen Würdenträgern in Kontakt, sondern mit einfachen Hirten. Die kommen, das Jesuskind anzubeten. Da hätte man da nicht ein paar hochkarätigere Leute arrangieren können? Unsere Denkweise ist immer so hoch wie möglich im vergänglichen Bereich. Dann sind wir schon ganz knapp am Ewigen dran. Aber Gott handelt anders. Und dieser Jesus, er geht einen Weg zur Sühne für uns Menschen ans Kreuz. Es ist kein Held, kein Hero, der aus der ewigen Welt kommt und dem staunenden Publikum dann zeigt, was es bedeutet, mal aufzuräumen und die Welt in Ordnung zu bringen. Nein, der Herr der Welt stirbt. Er stirbt für diejenigen, die so wenig liebenswert sind, dass ein anderer sie wohl bestraft hätte. Und dieser gekreuzigte Herr wird am dritten Tag vom Vater im Himmel leiblich auferweckt. Was für ein seltsames Wunder. Ist denn das Leibliche denn nicht vergänglich, minderwertig? Was soll denn das für eine ewige Welt? Die leibliche Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist nicht einfach irgendwie ein überflüssiger Zusatz zu der kostbaren und sterblichen Seele. Gott ist auch ein Liebhaber der Leiblichkeit und so hat er uns Menschen geschaffen. Gott wurde Mensch und der Tod Jesu ist eine und seine Auferweckung ist etwas anderes als die Wiederbelebung eines Toten. Der Auferstehungsleib Jesu gehört einer anderen Dimension an. Wir merken das daran, Jesus erscheint Jüngern, die in einem verschlossenen Raum versammelt sind, ohne dass die Tür sich öffnet. Und mal wird er in Jerusalem, mal wird er in Galiläa gesehen. Der auferstandene Herr Jesus Christus zeigt auch mit seiner Leiblichkeit den Anbruch von Gottes neuer Welt. Mit Jesus bricht die Zeit der letzten Tage, die Endzeit an. Und seine Auferstehung ist der Vorgeschmack auf das, was auch uns einmal bevorsteht, nämlich leiblich aufzuerstehen. Offenbar gebraucht Gott die leibliche Welt, um uns die ewige Welt zugänglich zu machen. Wie ein Transparent, das nicht selbst leuchtet, sondern von einer Kerze oder dem Sonnenlicht durchleuchtet wird, scheint etwas von Gottes ewiger Welt durch, wenn Menschen Jesus Christus bezeugen. Gottesdienst feiern. In aller Schwachheit zum Glauben einladen und Menschen zu Jesus führen. Wie die Glasfenster in einer Kirche oder Kapelle nicht selber leuchten, sondern von der Sonne mit Licht durchflutet werden, so gebraucht Gott uns als Diener und Zeugen, um das Wort vom Kreuz auszurichten. Nichts zeigt unsere Sünde, aber auch unsere menschliche Hinfälligkeit deutlicher als das Kreuz. Der ewige Gott kommt zu uns. Er stirbt für uns, damit wir Leben haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das Blut Jesu Christi ist nicht das Problem, sondern es ist die Lösung. Dieser Gott kommt und stirbt für uns. Und durch Not und Tod, durch Hinfälligkeit, Unvergänglichkeit hindurch rettet Gott. Er erleidet das alles selbst. Und Jesus erlebt die Verlassenheit vom Vater im Himmel und ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott selbst hat die Tiefen dieses Lebens durchlitten und er kennt die Vergänglichkeit, an der wir leiden. Das hätte sich kein Mensch ausdenken können. Wir Menschen hätten an etwas Hohes, an etwas Großes und Spektakuläres in dieser vergänglichen Welt gedacht, durch das wir Gott nahe kommen könnten und nebenbei auch viel Aufmerksamkeit erreichen. Aber Gott kommt auf seine Weise und er wählt seinen Weg und erreicht so sein Ziel. Und dann? Gott bleibt bei diesem Prinzip auch bei seinen Boten treu. Paulus war kein großer, beeindruckender Mann, auch keiner, der gut predigen konnte. Das hatten die Korinther aber erwartet. Sie wollten einen Starprediger. Und sein rhetorisches Geschick und seine großen Gaben sollten die Beglaubigung der Göttlichkeit seiner Botschaft sein. Das war ihre Logik. Sein rednerisches Geschick und seine großen Gaben sollten zeigen, dieser Mann ist von Gott gesandt. Und da kommt er so kümmerlich daher, dass die Korinther es leicht haben, ihn zu kritisieren. Manche lehnen ihn sogar ab. Und dann ringt Paulus um die Gemeinde in Korinth. Er sagt, ich bin ein berufener Diener Gottes. Das habe ich mir gar nicht ausgesucht. Ich war unterwegs, die Christen zu verfolgen und in Damaskus einzufangen, gefangen zu führen und letztlich zu töten. Und dann stellt sich der auferstandene Herr Jesus Christus dem Paulus in den Weg. Jesus hat Paulus in seinen Dienst berufen. Und dann hat er mit seinem Bibelwissen und seinem Scharfsinn, den er ja durchaus hat, aber auch mit seinen Krankheiten, auch mit seiner wenig beeindruckenden Persönlichkeit, diesem Jesus Christus gedient. Wie vielen Menschen mag dieser Paulus von Jesus erzählt haben? Und wie durch eben ein solches Transparent oder ein Kirchenfenster ist dieses Licht der frohen Botschaft in die dunklen Herzen von Menschen gefallen. Und dann wurden diese dunklen Herzen hell. Das war nicht das Verdienst des Paulus. Das war eben nicht sein rhetorisches Geschick. Das war Gottes Wunder, das er in den Herzen dieser Menschen getan hat. Und Paulus war derjenige, der durch den diese Wunder geschehen sind. Aber wie bei dem Transparent, das nicht selbst leuchtet, Gott hat es durch ihn getan. Er ließ sich von Jesus gebrauchen. Er hat das auch zugelassen, um nicht nur Juden, sondern auch Heiden die frohe Botschaft von der ewigen Rettung durch Jesus zu predigen. Jesus hat alle seine Nachfolger auch zu seinen Zeugen berufen. Geht hin in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft. Und dann sagt der eine, oh, das passt doch nicht, ich bin zu jung. Ein anderer sagt, ich kann nicht gut reden. Und vielleicht denkt auch jemand, andere können das doch viel besser. Paulus kann uns gerade darin, dass er in aller Schwachheit von Jesus weitererzählt, ein Vorbild sein. Er lässt keine Ausreden gelten, dieser Jesus. Zu jung, zu schwach, lass es andere machen. Jesus weiß doch darum, die Verpackung mag vergänglich sein, die ist bestimmt unvollkommen. Aber der Inhalt, das Evangelium, die frohe Botschaft, das ist der Schatz. Und Jesus gebraucht mich so, wie ich bin. Und er verändert mich auch so, wie er mich haben will. Und ich will darin ein Zeuge für Jesus sein, solange ich lebe und wie viel Kraft es immer auch braucht, wie viel Kraft er mir auch dafür schenkt. Und dieser Paulus sagt auch, ich setze meine Gaben ein. Ich gebrauche diese Gaben, ich verstecke sie nicht. Vielleicht haben wir andere Gaben als dieser Paulus. Und die frohe Botschaft kann auf vielfältige Art in die Herzen unserer Mitmenschen kommen. Manchmal sind es auch Taten statt Worte, anderen Menschen praktisch zu helfen. Der Volksmund sagt schon, Liebe geht durch den Magen, und es gibt Taten der Liebe, die manchmal mehr sprechen als Worte. Manchmal spricht auch ein christliches Buch oder einer von den verschiedenen Kalendern in verschiedensten Sprachen, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Oder wenn uns die Worte fehlen, schauen wir gemeinsam mit fragenden und suchenden Menschen einen Jesusfilm. Und dann reden wir anhand dieses Films darüber. Niemand hat die Ausrede, kein Zeuge für Jesus sein zu können. Denn wir haben die Zusage Jesu. Er will uns in aller Schwachheit und Begrenztheit gebrauchen, dass wir ein Zeuge für ihn sind. Und Jesus ist erschienen, damals vor 2000 Jahren und auch heute, damit, wenn Gott durch uns handelt und unser Leben ein Zeugnis für Jesus ist, Frucht entsteht. Amen. Und von